Charles Darwin, 1809 bis 1882. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Dann trennte Gott das Wasser vom Land und sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, die nach ihrer Art Frucht tragen. Und so geschah es. Später schuf Gott Tiere des Wassers, der Erde und der Luft. Er machte die Tiere, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Und er schuf einen Mann und eine Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Soweit die Schöpfungsgeschichte. Und soweit der Glaube der christlichen Weltbevölkerung, zumindest so lange, bis er die Bühne der Weltgeschichte betrat. Der englische Naturforscher Charles Darwin. Geboren wird Charles Robert Darwin am 12. Februar 1809 im westenglischen Städtchen Shrewsbury. Er ist das fünfte von sechs Kindern. Sein Vater, Robert Waring Darwin, ist der Familientradition folgend Arzt geworden und unterhält in Shrewsbury eine eigene Praxis. Die Mutter Susanna ist mit der Erziehung der Kinder ausgelastet. Als Charles 8 Jahre alt ist, stirbt sie. Von nun an wird der kleine Junge von seinen drei älteren Schwestern betreut. Immer wieder zieht es ihn zu langen, einsamen Spaziergängen. Ob aus Interesse an der Natur oder um dem strengen Regiment seiner Schwester Caroline zu entfliehen, weiß man nicht genau. Es ist jedoch anzunehmen, dass er bereits zu dieser Zeit erste naturwissenschaftliche Entdeckungen macht. Kurz nach dem Tod der Mutter wird Charles eingeschult. Der Unterricht langweilt ihn schrecklich. Auf der School for Boys werden hauptsächlich klassische Sprachen, also Griechisch und Latein, sowie andere Geisteswissenschaften unterrichtet. Naturwissenschaftliche Fächer stehen damals kaum auf dem Lehrplan. Mehr schlecht als recht quält sich Charles durch die nicht enden wollende Schulzeit. Bei jeder Gelegenheit versucht er, den engen Ketten von Zucht und Ordnung zu entkommen und widmet sich leidenschaftlich dem Sammeln von Vogeleiern, Mineralien und kleinen Tieren. Außerdem stellt er schon als Schüler die ersten eigenen Untersuchungen über das Verhalten von Vögeln und Insekten an und notiert akribisch seine Ergebnisse. Vielleicht ist es das geistige Erbe seines Großvaters Erasmus Darwin, der einer der bedeutendsten Naturforscher in England jener Tage war. Er prägt für seine Forschungen über Lebensprozesse wie Ernährung und Fortpflanzung den Begriff Zoonomia, der später in Biologie umbenannt wird. 1825 wird Charles erlöst. Er darf die Schule vorzeitig verlassen und zusammen mit seinem älteren Bruder nach Edinburgh gehen, um Medizin zu studieren. Zwar will Charles nicht unbedingt in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und Arzt werden, aber das Medizinstudium ermöglicht es ihm zumindest, sich naturwissenschaftlichen Studien zu widmen. Doch anders als erwartet besteht der Unterricht an der Universität im Wesentlichen aus Vorlesungen, und diese waren unerträglich langweilig, schreibt er in seiner Autobiografie. Doch der junge Student findet bald Zerstreuung. Er schließt sich der naturwissenschaftlichen Studentenverbindung Plinius-Gesellschaft an, in der naturhistorische Beobachtungen ausgetauscht und Vorträge berühmter Forscher gehalten werden. Das spornt Charles zu neuen, eigenen Untersuchungen an. Und bereits nach einem Jahr kann er Erfolge vermelden. So identifiziert er unter anderem die Eier des Seerüsselegels, die bisher für Pflanzenkeime gehalten wurden. Mit seinem Medizinstudium geht es jedoch kaum voran. Als nach zwei Jahren, Charles ist damals gerade 18 Jahre alt, die ersten Operationen anstehen, weiß er sicher, dass er niemals als Arzt tätig sein will. Er spekuliert vielmehr darauf, dass ihm sein Vater Vermögen genug hinterlassen würde, um mit einiger Bequemlichkeit davon leben zu können. Ihm schwebt ein Leben als Privatforscher für Naturwissenschaften und als Sammler vor. Doch da hat Charles die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Vater denkt gar nicht daran, die Flausen des Sohnes zu unterstützen und schickt ihn zum Theologiestudium nach Cambridge. Dort am Christ's College findet Charles schnell Anschluss. Er trifft auf alte Schulfreunde und seinen Großcousin William Darwin Fox. Der ist ebenfalls den Naturwissenschaften verfallen und führt ihn in die Insektenkunde ein. Vorlesungen besucht Charles in Cambridge kaum. Er eignet sich den Stoff im Selbststudium an und besteht alle Prüfungen ohne größere Schwierigkeiten. Lediglich über die Botaniklehre sagte er später einmal: Diese mochte ich sehr gern wegen ihrer außerordentlichen Klarheit und der wundervollen Illustrationen. Eigentlich will Charles Darwin nach dem Abschluss seines Studiums in Cambridge zusammen mit einigen Kommilitonen eine Reise nach Madeira antreten. Als dieser Plan scheitert, empfiehlt ihm der Naturforscher John Henslow 1831 als freiwilliger Naturforscher ohne Bezahlung an einer Schiffsreise auf der Beagle unter Kapitän Robert Fitzroy teilzunehmen. 5 Jahre sollte die Reise dauern, mit dem Ziel, die Küste Südamerikas zu erforschen und zu kartieren. Inoffiziell interessiert Fitzroy aber auch noch etwas anderes. Auf seiner ersten Reise nach Südamerika hatte er eigenartige Tiere und Pflanzen entdeckt, die er bei seiner zweiten Fahrt genauer unter die Lupe nehmen will. Mit Charles Darwin hat er für dieses Vorhaben einen geeigneten Begleiter gefunden. Als die Beagle am 27. Dezember 1831 in Devonport in See sticht, sind beide Forscher voller Tatendrang. Die Reise führt sie auf die Kapverden, die Falkland- und die Galapagos-Inseln sowie nach Patagonien. Überall notiert Darwin geologische Entdeckungen, sammelt Pflanzen, Mineralien, Tiere und immer wieder auch Fossilien, die Aufschluss über längst vergangene Zeiten geben. Die Aufzeichnungen, die Darwin während dieser Reise macht, bilden die Grundlage für seine viele Jahre später entwickelte Evolutionstheorie, die ihn als Wissenschaftler weltberühmt machen sollte. Doch davon wagt er in den Jahren 1831 bis 1836 nicht einmal zu träumen. Zurück in England beginnt Darwin 1836 seine Aufzeichnungen auszuwerten. Neben seinem Tagebuch, in das er akribisch alles eingetragen hatte, was ihm während der Reise aufgefallen war, schien es auch noch so nebensächlich, ist es vor allem seine gigantische Natursammlung, die es nun auszuwerten gilt. Die jetzt folgende Zeit beschreibt Darwin selbst als die arbeitsreichste seines Lebens. Unermüdlich ordnet und analysiert er seine Fundstücke. Schnell fällt ihm dabei auf, dass Ähnlichkeiten der Fossilien mit noch lebenden Tieren bestehen. Außerdem bemerkt er, dass jede Insel ihre eigenen Schildkröten und Vogelarten hervorgebracht hat, die zwar der Art nach ähnlich, im Detail jedoch unterschiedlich sind. Entgegen seiner christlichen Prägung und seines Glaubens entwickelt Darwin die Theorie, dass alle Schildkröten von einer Urschildkröte abstammen und sich im Laufe der Jahrhunderte lediglich den veränderten Lebensbedingungen angepasst haben. Der Wandel vom bibeltreuen Christen zum naturwissenschaftlichen Materialisten, vom Theologen zum Evolutionsforscher beginnt. »1837 zieht Darwin nach London. Er erhofft sich, dort in Kontakt mit Wissenschaftlern zu kommen, die ihm bei seinen Arbeiten helfen und ihn in seinen Theorien bestätigen können.« In London veröffentlicht er 1839 sein Reisetagebuch, das vor allem von Alexander von Humboldt über die Maßen gelobt wird. Auf dessen Betreiben hin wird dieses Werk auch ins Deutsche übersetzt und publiziert. Im Anschluss an sein Reisetagebuch schreibt Darwin eine Abhandlung über die Umwandlung der Arten, in die hauptsächlich seine Beobachtungen auf den Galapagos-Inseln einfließen. Doch die Umwandlung von Organismen ist keine neue Erkenntnis. Schon Darwins Großvater Erasmus hatte in seiner Synomia darüber berichtet. Was Charles viel mehr interessiert, ist die Frage, ob Veränderungen unbegrenzt, also auch über einen Artentypus hinaus, möglich sind. Er will wissen, ob es möglich ist, dass aus einem Artentyp im Laufe der Entwicklung ein neuer Artentyp entstehen kann. Zur gleichen Zeit veröffentlicht der britische Ökonom Thomas Robert Malthus sein Essay on the Principle of Population, in dem er die Theorie vertritt, dass die Weltbevölkerung überproportional zu den Nahrungsmittelvorkommen wachsen werde und deshalb durch Hungersnöte, Krankheit und Krieg in ihrer Zahl begrenzt würde. Als Darwin dieses Essay liest, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Auf einmal, so schreibt er nach der Lektüre, wurde mir klar, dass unter diesen Umständen bevorzugte Arten alle Voraussetzungen mitbringen, erhalten zu werden, benachteiligte Arten dagegen ausgerottet werden. Der Grundstein für seine bahnbrechende Evolutionstheorie ist gelegt. Bis zu einer Veröffentlichung seiner Erkenntnisse sollten jedoch noch viele Jahre vergehen. In denselben Monaten, in denen Darwin über die Theorie der Arten nachdenkt, metaphysische Fragen diskutiert und sich viel mit Fragen der Religion auseinandersetzt, verändert sich auch sein Privatleben. Die Vorstellung, sein Leben lang als fleißige Arbeitsbiene in einer dreckigen Londoner Wohnung zu leben, missfällt Charles. Viel lieber möchte er ein freundliches, sanftes Weib auf einem Sofa um sich haben. In seinem Tagebuch hält er seinen Entschluss fest. Heiraten, heiraten, heiraten. Die Auserwählte ist seine Cousine Emma Wedgwood, die er am 29. Januar 1839 vor den Traualtar führt. Eine Entscheidung, die er nie bereuen sollte. Sie ist mein größtes Glück, schreibt er später in seiner Autobiografie, und ich kann sagen, dass ich während meines ganzen Lebens kein einziges Mal von ihr ein Wort gehört habe, das besser nicht gesagt worden wäre. Ihre verständnisvolle Güte mir gegenüber war stets beständig. Vor allem in den ersten Ehejahren ist das Leben mit Darwin nicht leicht. Er ist ständig überarbeitet, was zu Herzleiden und Übelkeit führt und die junge Ehefrau regelmäßig in Angst und Schrecken versetzt. Als am 27. Dezember 1839 das erste Kind der Familie Darwin geboren wird, nutzt der frisch gebackene Vater die Gunst der Stunde, um Studien über die Reflexe innerhalb der ersten 7 Lebenstage durchzuführen. Er notiert, wie sich sein Sohn William Erasmus verhält, wenn er dessen Fußsohle berührt. Die Darwins werden insgesamt 10 Kinder haben. Aufgrund seiner schlechten körperlichen Konstitution veröffentlicht Darwin bis 1842 nur die Schrift über den Bau und die Verbreitung der Korallenriffe. Er erklärt die Entstehung von Riffen, die oft kreisförmig angeordnet sind, damit, dass auf einem Vulkan beim langsamen Absinken des Meeresgrundes zuletzt nur noch um seinen Krater herum Korallen wachsen. Dieses Werk begründete Darwins Ruf als Naturwissenschaftler. Im selben Jahr verfasst der Wissenschaftler auch seine erste Skizze über seine Theorie der Arten, die jedoch erst 1896 bei der Sichtung seines Nachlasses von seiner Frau gefunden wird. Zwischen 1844 und 1858 überarbeitet er seine Skizze ständig, ohne jedoch jemals eine Version davon zu veröffentlichen. Nach mehreren Jahren in London, das er stets als rauchig und schmutzig empfunden hatte, zieht Darwin mit seiner Familie zurück aufs Land. In Down, einem kleinen Dorf in der Grafschaft Kent, findet Charles mit Hilfe seines Vaters ein gutes, aber sehr hässliches Haus mit 18 Acker Land. Die Wahl des Hauses, schreibt einer der Söhne später, war mehr das Resultat einer Verzweiflung als einer wirklichen Liebe. Die Eltern waren müde von der Jagd nach Häusern. Was Darwin hier betreibt, ist an pedantischer Lebensführung kaum zu überbieten. Um 7 Uhr verlässt er das Haus zu einem kurzen Spaziergang. Um 7:45 Uhr nimmt er alleine das Frühstück ein und macht sich danach gleich an die Arbeit. Zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr gönnt er sich eine Pause, um dann zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr noch einmal zu arbeiten. Es folgen der Besuch des Gewächshauses zusammen mit seinen Hunden und ein weiterer Spaziergang. Danach das zweite Frühstück, Zeitungslektüre und Briefe schreiben bis 15 Uhr. Nach einem einstündigen Mittagsschlaf startet die letzte Arbeitsphase des Tages bis 17.30 Uhr. Im Anschluss daran das Zusammensein mit der Familie bis zur Hauptmahlzeit um 19.30 Uhr. Nach dem Essen verbringt er bis zur Schlafenszeit um 22 Uhr ein wenig Zeit mit seiner Frau. An diesen Ablaufplan müssen sich, außer der Familie, auch alle Gäste und Fachkollegen halten, da sich Darwin sonst in seiner Ruhe gestört fühlt. »1859 schließlich wird Darwins Schrift über den Ursprung der Arten durch Mittel der natürlichen Selektion oder die Erhaltung bevorzugter Rassen im Kampf um das Leben« vor der Königlichen Gesellschaft verlesen. Das Buch mit demselben Titel wird ein Jahr später veröffentlicht. Das Interesse daran ist so groß, dass es schon am ersten Tag in ganz London ausverkauft ist. Die Reaktionen sind zunächst gemischt. Kirchliche und wissenschaftliche Autoritäten empören sich, denn nach Darwins Theorie haben sich alle Lebewesen im Laufe von Millionen von Jahren aus einfachsten Urformen entwickelt, die ihre Organe immer weiter verfeinert haben. Zufällige, sprunghafte und richtungslose Veränderungen der Erbmerkmale führten dazu, dass immer neue Arten entstanden. Bis hin zum Menschen, der auf eine weite Zukunft hingesehen keineswegs den Höhepunkt der Entwicklung bilden muss. Auch impliziert Darwins Theorie, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und das konnte sich die Krone der Schöpfung auf gar keinen Fall bieten lassen. Doch anders als zu Zeiten eines Kopernikus oder Galilei kann die Kirche Darwins Veröffentlichung nicht unterbinden. Seine Lehre verbreitet sich schnell und findet zunehmend Befürworter. 1875 macht Darwin noch einmal Furore, er veröffentlicht seine Abhandlung über fleischfressende Pflanzen, die das Dogma der Widernatürlichkeit solcher Arten widerlegt und bis heute als Standardwerk der Botanik gilt. 1878 wird Charles Darwin zum Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften ernannt, dem Gegenstück zur englischen Royal Society, der er bereits seit 1839 angehört. Als Charles Darwin am 19. April 1882 in seinem Haus in Down im Alter von 73 Jahren stirbt, hinterlässt er Frau und Kinder und ein völlig verändertes Weltbild. Ihm ist es zu verdanken, dass nach seinem Tod unzählige Wissenschaftler die Evolutionstheorie weiter erforscht haben. Und letztlich ist es seiner Arbeit zu verdanken, dass rund 100 Jahre später der Grundstein für die Gentechnologie gelegt werden konnte.